Hallo liebe Heimwerker, liebe Selbermacher, liebe Do-it-yourselfer, liebe Maker und alle, die Freude haben am kreativen Schaffen und Werken. Mein Name ist Markus und das ist der dritte Podcast von Fabricium. Herzlich willkommen. In unserem letzten Podcast haben wir uns ja ausführlich über das Thema Tischkreissäge unterhalten und daran anschließend kommen wir heute zu einem zweiten Hauptdarsteller in der ambitionierten Heimwerkerwerkstatt und zwar zur Hobelmaschine. Und dazu begrüßen wir einen YouTuber und Hobbyschreiner und wir bleiben auch wieder in Österreich. Herzlich willkommen, Markus Wörtmann vom Kanal Tortellino. Hallo Markus.
Ja, hallo Markus.
Hallo, grüß dich. Schön, dass du mit dabei bist.
Ja, danke für die Einladung.
Sehr gerne. Markus, magst du dich unseren Zuhörern bitte kurz mal selbst vorstellen?
Na gerne. Ja, hallo, ich bin der Markus. Ich betreibe den Kanal Tortellino Holzhandwerk auf YouTube. Bin kein gelernter Schreiner oder Tischler, wie man bei uns sagt.
Ja.
Ich habe mir eigentlich alles selber beigebracht und dann habe ich mit dem YouTube-Kanal eben angefangen und da probiere ich eigentlich so viel wie möglich zum Zeigen oder wie man halt nach bestem Wissen und Gewissen was macht. Mhm,
prima. Ja, ich schaue mir das ja auch immer gerne an, also sehr schöne Videos, also an alle Zuhörer unbedingt mal vorbeischauen bei Markus, ein ganz schöner Kanal.
Dankeschön.
Ja, unser heutiges Thema ist ja die Hobelmaschine Grundausstattung oder Luxus. Ist sicherlich nicht pauschal zu beantworten, denke ich mal, es kommt wie immer bei vielen Holzbearbeitungswerkzeugen drauf an, welche Art von Projekten man realisieren möchte und was man dann eigentlich vorhat damit. Markus, vielleicht erstmal für alle, die sich mit dem Thema noch nicht so befasst haben. Wozu braucht man denn eigentlich so eine Hobelmaschine in der Werkstatt und wann macht sie deiner Meinung nach Sinn? Was kann man damit erledigen und wann würdest du sagen, braucht man sie eher nicht?
Also ich würde mal sagen, wenn man viel mit Echtholz arbeitet, ist das natürlich absolut wichtig.
Ja.
Und eigentlich ohne eine Hobel nicht zu machen, weil die ist ja eigentlich nur dafür da, dass man aus irgendwas rohen, was bucklig ist oder in irgendeiner Form halt natürlich nicht gerade, weil Holz wächst ja für gewöhnlich nicht gerade,
ja,
dass man das dann halt quasi wirklich eine gerade Fläche und dazu eben eine 90 Grad Referenzkante schafft, dass man dann damit quasi weiterarbeiten kann.
Genau. Also halt mal fest, auf jeden Fall, wenn man viel mit Echtholz arbeitet, wenn man größere Massivholzstücke hat, ist es eigentlich kaum ohne Hobelmaschine ernsthaft machbar, sage ich mal.
Natürlich, man kann auch alles mit der Hand natürlich abholen. Ja. Das haben es früher vor 100 Jahren auch nicht anders gemacht. Ne? Mit einer Maschine geht es natürlich schon wesentlich einfacher und auch ein bisschen genauer. Mhm. Ne?
Ja, das Handhobeln ist ja auch gar nicht so einfach, das muss man erst mal können. Ich sage mal, man nimmt nicht den Hobel das erste Mal und richtet ein 2 Meter Brett ab. Plan das.
Natürlich, weil das dann mit der ganzen Richtscheite und den ganzen, das ist halt natürlich eine Arbeit. Ja, also.
Allerdings ist es ja so, wenn jetzt jemand nur mit Plattenmaterial arbeitet, hauptsächlich Sperrholz verwendet oder Multiplex oder irgendwelche furnierten Möbelplatten, dann ist also eine Hobelmaschine meiner Meinung nach nicht unbedingt notwendig. Also dann kann man vielleicht auch darauf verzichten. Wie siehst du das?
Ja, genau. Also bei eben, wenn ich mit mehr Plattenmaterial etc. arbeite, ist das dann natürlich nicht wirklich notwendig, weil die sind ja für gewöhnlich eigentlich dann schon gerade. Die haben eigentlich auch immer dann die gleiche Dicke und da ist dann nicht wirklich notwendig. Man kann sich natürlich die Kanten ebenfalls auch abrichten, ist aber nicht wirklich notwendig, weil dafür kann man das ja dann auch mit der Kreissäge etc.
Genau,
machen.
Genau. Ja, oder man ist Bildhauer und braucht sowieso jetzt nicht unbedingt super plane Flächen, super rechtwinklige Kanten, dann braucht man sowas wahrscheinlich auch nicht unbedingt.
Ganz genau, das meine ich auch, ja.
Ja, Hobelmaschinen generell, da gibt es ja verschiedenste Varianten, nicht nur den einen Typen. Lass uns das mal vielleicht ein bisschen anschauen. Welche Typen unterscheidet man denn so grundsätzlich?
Ja, es gibt die ganz reine, ganz stinknormale Abrichte. Das wäre dann ohne dieser dicken Einheit dann dabei. Das ist quasi wirklich nur, dass man dann sein rohes Brett nimmt, eine Seite flach hobelt und dazu eben am Anschlag dann wieder dann die 90-Grad-Kante dazu hobeln könnte.
Ja.
Das wäre dann eben dieses berüchtigte Fügen, ne, was viele Leute auch oft verwechseln. das ist dann quasi eben nur für die 90 Grad. Mhm. Also das quasi von der Fläche, was ich unten als erster plankurbelt habe, eben dann zur Kante diese 90 Grad.
Ja.
Dann wird es eben auch noch die reinen dicken Hobelmaschinen geben. Die findet man in den größeren Formaten natürlich eher in Tischlereien, Schreinereien etc. Mhm. In Handwerkergebrauch sind eher dann die kleineren. Mhm. Diese, was man auch gern bei den amerikanischen Kollegen sieht. Ne?
Genau, genau.
Mhm. Bei uns eigentlich findet man eher dann so kombinierte Abricht- und dicken Hobelmaschinen, weil platztechnisch natürlich ein Riesenthema,
ja,
sicher bei den meisten.
So ist es.
Und ja, natürlich auch wesentlich kommoder. Ne? Es ist halt dann natürlich die Umbauerei, aber okay, das hält sich ja auch in Grenzen.
Ja.
Ja, dann gibt es ja eigentlich dann nur mehr dann die richtigen Ungetüme. Ne? Also so absolute Luxusklasse wäre ja dann ein Vier-Seiten-Automat. Ne? Mhm.
Das ist dann aber Profiliga.
Ja, das ist halt vielleicht auch für die Zuhörer alle. Das wäre halt, man nimmt das ganze Brett, so wie es geschnitten ist, legt es in die Maschine rein, dann wird das unten abgekurbelt, oben abgekurbelt und auf der Seite immer 90 Grad. Also genau. Das schiebst du quasi rein in roh und kommt fertig kurbelt raus.
Kommt fertig raus, genau.
Genau.
Ja, und dann gibt es noch so ganz seltene Exoten, wenn man ein bisschen sucht danach, sowas wie Scheibenhobelmaschine, und gibt auch noch andere. Ich habe mal auf einer Messe eine ganz interessante gesehen, da wird quasi, fällt mir der Fachbegriff gar nicht mehr ein, da wird quasi wie bei einem Käsemesser quasi abgeschält. Also gibt es noch diverse Varianten, aber ja eher jetzt unüblich für einen Hobbyschreiner, sage ich mal.
Genau. Es gibt natürlich auch, ich habe das auch mal irgendwann einmal schon gesehen, eben ein Hobelmesser, was in der Maschine eben links und rechts verfahrt, mhm, und dann damit eben auch dann die Späne abzieht. Ne?
Ja, genau.
Aber ja, das hat man eigentlich so gut wie nie. Ne? Mhm.
Gut, also können wir festhalten, ich sage mal, für den Heimwerker oder den ambitionierten Heimwerker sind es in der Regel die kombinierten Abrichtdicken Hobelmaschinen, manchmal ja auch noch in einem Bearbeitungszentrum kombiniert. Unser letzter YouTube-Gast, der Peter, hat ja sowas mit seiner Feldermaschine, da ist die Hobelmaschine auch mit dabei, das gibt es natürlich auch.
Genau.
Ja, halt auch nochmal ein Thema, wenn man Platz sparen möchte, mit dem Nachteil, dass man halt viel Umbauerei hat letztendlich. Ja.
Natürlich, ja, und eben auch schon, glaube ich, eben wie der Peter dann ja auch schon gesagt hat, dass man halt dann auch manche Schritte dann nie wirklich immer gleichzeitig machen kann.
Ja,
ne?
ja.
Also es ist halt dann immer die Umbauerei halt dann dabei. Mhm.
Ja, dann würde ich sagen, schauen wir uns doch einmal die einzelnen Qualitätsaspekte ein bisschen an. Was zeichnet eine gute Hobelmaschine aus? Auf welche Details sollte man denn Auge werfen, wenn man sich eine neue oder auch eine gebrauchte kauft? Kann man vielleicht jetzt getrennt mal für Abrichte, Dickte und generell sich mal ein bisschen überlegen? Mhm. Bei der Abrichte, ja, da haben wir ja üblicherweise die Standardbreiten 260, glaube ich, 310 und 410 Millimeter sind so die Klassiker.
Ja, sowas, ja.
Ja, muss man halt wissen, was man vorhat, sage ich mal. Also
ja, oder was würdest du dann für Qualitätsansprüche stellen an so eine Maschine, wenn du jetzt sagst, okay, ich kaufe mir jetzt eine neue?
Also ganz ehrlich, als ich mir meine letzte Hobelmaschine gekauft habe, wollte ich eigentlich eine haben mit 410 mm Breite. Der Gedanke dahinter war, dass ich irgendwann einmal mit dem Gitarrenbauen anfangen wollte, also Elektrogitarren. Mhm. Und wenn man da so einen kompletten Body hobeln will, dann reicht der 310er knapp nicht mehr.
Ja, da bin ich auch schon drauf gekommen, weil genau sowas habe ich auch schon probiert. Ne?
Genau. Und, aber dann kommt man halt leider zu dem Punkt, dass die 410er Breite auch meistens mit langen Tischen versehen ist. Und das genau. Ist jetzt leider dann, wie in meinem Fall, in einer kleinen Werkstatt dann einfach nicht mehr komfortabel, wenn die Hobelmaschine einfach so viel Platz einnimmt. Dann,
natürlich, ja.
Gut, dann habe ich mich letztendlich dann doch zum Kompromiss entschieden und eine 310er genommen. Und es gibt ja auch noch andere Varianten, wie man sowas als Alternative abhobeln kann mit einer Fräse. Da kommen wir vielleicht ja noch später drauf, habe mich dann dazu entschlossen.
Genau.
Ja, dann gut, mit Sicherheit ein Kriterium ist die Güte der Tische. Also gerade bei diesen günstigeren Maschinen. Ich hatte ganz früher mal so eine alte Scheppach-Maschine. Mhm. War noch eine von den cremefarbenen. Also da waren so nicht blau, sondern eher so eierfarben.
Das war eigentlich noch die besseren alten guten.
Ja, ne? genau. Ja. Und ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß. HM1, glaube ich, oder so. HM1 Prima. Und die hatte Blechtische. Okay. Also das war wirklich gebogen. Die Maschinen, die danach kamen, hatten Gusstische.
Ja.
Also Guss ist mir definitiv lieber, muss ich sagen. Es ist robuster, er ist stabiler, da verbiegt sich nichts. Das ist einfach solider.
Ja, na, das war eigentlich dann auch bei mir eben eigentlich immer schon da die Anforderung, es muss ein Gusstisch sein. Also was anderes kommt man eigentlich auch nicht mehr irgendwie in die Werkstatt.
Ja, ja.
Also es ist einfach massiver halt. Ne?
Genau. Und ich denke, generell spielt bei der Hobelmaschine schon die Robustheit auch letztendlich ein bisschen einen Einfluss, was das Hobelbild dann letztendlich angeht. Wenn die ganze Maschine als Rappeln anfängt, ist mit Sicherheit nicht so eine gute Eigenschaft, wenn es um ein gutes Hobelbild geht. Also insofern sind schwere Maschinen, glaube ich, da schon generell vorteilhaft. Ja, dann Mai, was sollte man sich noch anschauen? Natürlich den Abricht- oder Fügeanschlag. Ist der Plan, ist er gut einstellbar, ist er robust oder verbiegt er sich? Das ist natürlich auch immer ärgerlich, wenn man dann die 90-Grad-Kante anhobeln will und dann gibt der Tisch nach oder weicht aus, dann ist das natürlich auch nicht im Sinne des Erfinders, sage ich mal.
Natürlich, ja.
Das ist natürlich auch immer so ein Qualitätskriterium.
Ja.
Muss man sich anschauen, ist jetzt bei der aktuellen Maschine, die ich habe, ist eine Rohplantmaschine auch nicht hundertprozentig optimal gelöst. Also da ist der Verstellmechanismus so ein bisschen suboptimal, sage ich mal. Also man muss den schon extrem fest anziehen und dann kriegt man aber so schnell nicht wieder lose. Also es ist ein bisschen, ja, könnte man besser machen.
Ja, obwohl ja eigentlich Rohplant ja eigentlich absolut nichts Schlechtes ist.
Nein, also, um Gottes Willen. Also mit der Maschine an sich bin ich sehr zufrieden, aber an der Stelle ist auch heute nicht mehr so, den haben es geändert. Also bei den neueren Maschinen, also das ist ja ein relativ antikes Modell noch, das ich habe, aber da war es nur ein bisschen, ja, nicht super optimal, aber auch nicht schlecht, auf gar keinen Fall. Ja, Abrichte, was wäre dir noch wichtig dazu, Markus?
Ja, eben, dass ich wirklich sage, von der Breite her sollte es eigentlich schon so um die 310 mm sein. Eben dann, wie schon gesagt, eben die Gusstische auf jeden Fall. Also da würde ich auch mal dann generell da keinen Kompromiss eben eingehen. Dann eben vom Abrichtanschlag generell, ja, okay, die sind jetzt bei den meisten Maschinen meistens eh schon aus Alu, aber da gibt es natürlich auch gewaltige Unterschiede, aber im Großen und Ganzen, wenn der einigermaßen massiv aufgebaut ist, funktioniert das eigentlich auch. Einstellen, ja, also ich mache das meistens mit einem Winkel. Also ich habe da gar keine Anschläge oder was eingestellt, weil die meistens eh nicht ganz genau sind. Ne?
Das stimmt, ja.
Also da stelle ich lieber ein bisschen länger ein und die Geschichte ist eigentlich dann auch erledigt. Ne? Ja, ansonsten, sie muss eine schwere Maschine sein. Eben, dass da ja nichts ins Vibrieren anfängt oder sowas, weil dagegen bin ich ein bisschen leicht allergisch. Ja, und natürlich auch Späne absaugen, natürlich, ja, ganz eigenes Thema, aber muss natürlich auch extremst dann gut sein, weil die produzieren natürlich sehr, sehr viel Späne. Ja, und ja, eigentlich, das sind eigentlich meine Anforderungen. Ne?
Ja, genau. Was man auch noch anschauen kann, das ist auch nochmal ein Thema, aber das werden wir auch nochmal separat beleuchten, ist der Messerwechsel.
Ja.
Wie einfach oder schwer geht das? Auch wie einfach lassen sich die Tische aufklappen, wenn es eben eine kombinierte Abricht-Dickenhobelmaschine ist.
Genau.
Ist jetzt bei meiner so zum Beispiel, dass die Tische nach vorne aufklappen, also die stehen dann leider ziemlich im Raum. Das ist halt auch wieder das Thema kleine Werkstatt. Ah. Da möchte man natürlich nicht alles nach vorne haben, sondern, also jetzt zumindest in meinem Fall, wäre es nach hinten aufklappen besser. Und Ja, das ist halt so das Leid der vielen kleinen Heimwerkerwerkstätten, denke ich mal, dass einfach der Platz eine Rolle spielt. Ja. Das muss man sich ein bisschen vorher anschauen.
Ja, na, das sowas ist, glaube ich, natürlich auch wichtig, weil die meisten haben natürlich keine 100 Quadratmeter oder was auch immer. Ne? Hm. Schön wäre es natürlich, ne? Aber ja, natürlich, also Problem Platz ist natürlich sicher bei jedem das Problem. Hm.
Gut, wenn wir zur Dickenhobelmaschine kommen, also der Dickenhobel-Part sozusagen von der kombinierten, da haben wir ja als Hauptkriterien, sage ich mal, welche mögliche Dicke oder Höhe eben des Werkstücks möglich ist. Dann, was wir ja schon gesagt haben, wie einfach ist der Umbau, ja, wie viele Klappmechanismen muss man betätigen, Entriegelungen und so weiter, bis die Maschine letztendlich zur dicken Hobelmaschine umfunktioniert ist. Gehen die Tische im Weg um, haben wir ja auch schon drüber gesprochen.
Genau. Vielleicht auch die Höhenverstellung vom Tisch, ne?
Ja, genau.
Weil da gibt's ja wieder diese vier Säulen oder eine einzige Hubsäule, je nachdem, was man sich halt da natürlich nimmt.
Ja.
Glaube, das wäre natürlich auch was.
Ja.
Ja. Einzugs-, Auszugswalzen, sowas.
Genau.
Was da auch gibt, ja.
Ja, das mit der Höhenverstellung, das ist in der Tat ein wichtiger Punkt. Also ich habe das auch schon erlebt bei einer etwas günstigeren Maschine, dass sich das warum auch immer mal verstellt hat. Also war dann einfach nicht mehr der Höhentisch nicht mehr parallel zur Hobelwelle. Und dadurch hat man natürlich das Problem, dass es an einer Seite immer ein bisschen dicker oder auf der anderen dünner wird, je nachdem.
Ja.
Und das lässt sich ganz schwer wieder nachstellen. Also das hat mich dann so gefuchst, ehrlich gesagt, dass ich auch gesagt habe, nee, macht keine Freude. Ja.
Ja, also sowas wäre dann ja bei mir eigentlich auch, wenn wir da nochmal dann zurückkommen eben zu den Kriterien eben. Mir persönlich ist lieber eben so eine zentrale Hubsäule.
Ja.
Da hast wesentlich weniger Probleme.
Ja.
Und natürlich vielleicht dann dazu auch noch, das habe ich dann einmal auch noch vergessen irgendwie, dass man eben dann in meinem Fall, ich möchte eine 380er Maschine haben, dass ich da wirklich einen Durchzug habe. 380 Volt sind mir da bei Weitem lieber als natürlich Lichtstrom.
Ja.
Natürlich, es funktionieren die 220er auch.
Ja.
Also
ja.
Es ist halt irgendwie so, mir gefällt das halt besser, wenn ich sage, okay, ich habe 380 Volt, da weiß ich, was ich habe.
Ja, ja. Ja, ich denke, es ist bei einer Hobelmaschine auch kritischer jetzt als bei einer Kreissäge. Wir hatten die Frage auch das letzte Mal beim Peter, was die Kreissägen angeht. Also ich habe, wie gesagt, schon mit Kreissägen gearbeitet. 220 Volt, es ging alles problemlos. Bei einer Hobelmaschine, denke ich, ist einfach die Belastung doch nochmal ein Stück größer. Gerade wenn man große Spanabnahme hat und wirklich ein 310er Brett komplett durchjagt durch einen dicken Hobel, das ist einfach schon nochmal eine andere Belastung auch, als wenn man jetzt einfach nur ein Brett durchsägt. Das ist
natürlich, ja. Also du nimmst ja auch über die komplette Breite quasi immer eigentlich was ab.
Ja.
Und nachdem wir ja bei den meisten Wellen ja auch keinen ziehenden Schnitt haben, quasi die hackt ja volle Länge da rein.
Ja, genau. Ja, was haben wir noch? Ein Thema vielleicht noch, ich weiß nicht, wie du das handhabst mit der Hobelhöhe. Es gibt ja Anzeigen teilweise an den Maschinen, aber auch eher an den teureren, würde ich mal sagen. Ich habe sowas leider nicht, also ich muss immer nachmessen. Mich sukzessive annähern der Optimalhöhe, es funktioniert aber auch, ehrlich gesagt. Also auch meine Skala ist nicht sonderlich genau. Also wenn man jetzt wirklich sagt, man braucht 2 Zehntel weniger oder so, dann ist die Skala einfach nicht mehr ausreichend.
Ja, ja, also ich hab auch noch eine Skala auf der Seite, wo ich circa mal grob einstelle, was ich will. Also auf einen Millimeter geht es natürlich schon. Ja. Und alles andere muss man sich natürlich ein bisschen rantasten. Ja. Oder wenn ich jetzt wirklich sage, die ganze Skala ist eigentlich nicht brauchbar oder was, na dann kurbel ich halt vorsichtig rauf, bis dass man sieht, dass das Werkstück ja eh schon mal durchzogen wird und dann, man merkt ja eh gleich, wann was abgenommen wird. Ne?
Ja.
Also das natürlich dann schon und immer halt rantasten. Ne?
Genau. Mal an generelle Punkte vielleicht noch zur Hobelmaschine. Motorleistung haben wir ja schon gesagt, Motorisierung. Wir haben uns auch schon ein bisschen über die Robustheit unterhalten. Also Gewicht ist kein Fehler bei so einer Maschine, ganz im Gegenteil.
Natürlich, ganz im Gegenteil, genau.
Weil es halt einfach ein Stück weit auch auf die Laufruhe Einfluss hat. Sicherheitsaspekte natürlich, das ist nochmal ein eigenes Thema.
Natürlich.
Gewicht ist leider einerseits positiv, andererseits negativ, wenn man so ein Ding in eine Kellerwerkstatt bringen muss.
Das natürlich, ja, das ist halt immer, ja.
Das ist, ja, habe ich auch leider das Thema gehabt. Ich habe meine deswegen auch dann komplett demontiert, sonst wäre es gar nicht gegangen.
Ja, das ist halt dann natürlich dann auch andere
Haufen,
Arbeit.
Ne? Haufen Einstellerei, ja. Nicht wirklich, wenn man es vermeiden kann, sollte man es tunlichst vermeiden. Es ist einfach die Tische wieder so einzustellen, dass die wirklich fluchten. Da ist man lange beschäftigt, braucht gutes Werkzeug und ja, es ist kein Spaß.
Okay, ich glaube, die Einstellerei, die wird ja wahrscheinlich auch ein eigenes Thema dann eigentlich noch sein. Ne?
Ja, genauso, können wir uns auch noch unterhalten.
Natürlich genauso wie Wellenunterschiede. Ne?
Ja, da können wir gleich mal dazu kommen mit den, mit den Messerwellen oder Hobelwellen. Da gibt es ja verschiedene Varianten. Vielleicht können wir uns da mal ein bisschen unterhalten drüber.
Natürlich, ja. Also ich weiß nicht, inwiefern es... Was du da kennst alles, aber im Großen, man unterscheidet ja zwischen der ganz normalen Messerwelle, ne, also diese mit den Klemmleisten.
Genau.
Dann eben gibt es dann eine Tersa-Messerwelle, das wäre dann quasi für die ganzen Zuhörer dann, man lockert nur die Schrauben, nimmt das Streifenmesser auf der Seite raus, dreht das, weil es meistens Wendemesser sind.
Genau.
Schiebt das eben wieder rein, zieht fest, schaltet die Maschine ein und das stellt sich automatisch nach.
Genau.
Ne?
Mhm.
Oder halt eben dann die Spiralmesserwellen, das wären halt dann die, das sieht man auch recht gern anscheinend bei den amerikanischen Kollegen und eigentlich auch bei uns.
Ja.
In letzter Zeit ja auch schon recht viel, das wären halt dann die einzelnen Messer, die Wendemesser.
Genau.
Also so kleine viereckige Messer.
Mhm. Genau.
Da gibt es natürlich auch Pro und Contra natürlich immer. Ne?
Ja.
Also was ist dir da eigentlich am liebsten oder was?
Also ich habe mit den Streifenhobelmessern angefangen bei den einfacheren Maschinen. Mein Vorteil ist klar, man kann sie nachschärfen.
Ja.
Wenn sie mal stumpf sind, muss also nicht gleich neue kaufen. Was mich ein bisschen gestört hat, war die Einstellerei, ehrlich gesagt. Also das ist, ich habe es einmal probiert mit einer Lehre. Da gibt es ja so ganz, da links und rechts ein Beinchen in der Mitte, ist ein magnetischer Taster, würde ich fast sagen, den man in der Höhe verstellen kann. Aber das, ich weiß nicht, entweder war meiner qualitativ nicht so besonders, war es auch nicht super teuer, ehrlich gesagt, aber es hat mir nicht vom Hocker gehauen. Also ich habe es dann letztendlich mit einer anderen Methode gemacht. Da gibt es ja so eine Methode, dass man so ein Stückchen Holz auflegt und schaut quasi, ab wann wird es mitgenommen.
Ja.
Also legt es quasi auf den Abnahmetisch und schaut dann eben, sucht sich den Moment raus, ab dem es quasi mitgenommen wird. Dreht halt die Hobelwelle langsam per Hand, vorsichtig, natürlich Strom ausschalten vorher oder Stecker ziehen, ist ganz klar.
Oder Notaus natürlich drücken. Ne?
Genau. Und dann kann man das so auch einstellen, aber es ist schon ein Geduldsspiel ein bisschen.
Ja, obwohl ich eigentlich bei so einer Einstellerei eigentlich also niemals das so machen würde.
Okay, wie machst du es?
Also ich mache das meistens eben mit so einer Lehre oder eben dann, es gibt ja auch diese ein bisschen übertriebenen Lehren, ne, mit den kompletten Magneten, was man quasi auf die Hobelwelle drauf gibt, ne, mit den Magneten und dann haltet dir das Messer und du kannst das mit zwei Schrauben dann einstellen, ne, die Höhe.
Okay.
Weil, also ich bin noch immer so irgendwie der Verfechter von, also wenn ich sage 0 ist 0 und da gibt es kein 2 Zehntel drüber und 2 Zehntel drunter. Also 0 ist 0.
Ja, also machbar ist das natürlich, um Gottes Willen.
Natürlich.
Ich habe mir dann in meine Hobelmaschine so eine Tersa-Welle nachgerüstet.
Okay.
Ganz einfach, weil mir das der schnelle Wechsel, also wie gesagt, Schraube auf, neues Messer rein, zuziehen und gut ist, das hat mir einfach wunderbar gefallen. Zudem sind sie auch etwas leiser. Also zwar jetzt nicht halb so leise, sage ich mal, aber doch hörbar leiser. Und ich habe leider auch eine Werkstatt, die an ein Nachbarhaus angrenzt. Also kann jetzt auch nicht beliebig da lärmen. Insofern war mir das eigentlich ganz recht.
Ja, das schon.
Der Nachteil natürlich, klar, das sind Einwegmesser, die kann man immer, man kann sie zwar einmal umdrehen, aber dann gehen sie halt in die Tonne. Also ich habe jetzt noch keine nachschärfbaren Tesa-Messer gesehen.
Ja, aber okay, ich glaube auch vom Preislichen her gesehen ist das wahrscheinlich auch in der Hobbywerkstatt ja eher noch vernachlässigbar. Ja. Also so viel, also wenn ich jetzt da natürlich, also Tischlerei natürlich hobel, wo die Hobel eigentlich jeden Tag, weiß ich nicht, wie viele Stunden rennt, ja, ist das natürlich dann wieder eine andere Geschichte.
Ne? Ja, ja. Und dann habe ich mal auf einer Messe, ich glaube, es war sogar die letzte Holzhandwerker oder die vorletzte, habe ich eine Demo gesehen, eben von so einem Spiralmesser. Also das hat mich sehr beeindruckt, muss ich sagen. Also der hat da irgendein ganz schwieriges Wurzelholz, irgendein, ich weiß nicht mehr, was es war, auf jeden Fall, also komplett super strukturierte Maserung, Wurzelmaserung drüber geschoben. A, war super leise. Also gut, das kann natürlich jetzt auch die Messehalle gewesen sein, aber es war wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht und das Hobelbild war 1A. Also wirklich, als wäre jemand mit der Ziehklinge drüber gegangen. Es war, also
natürlich, ne?
Hat mich schwer beeindruckt, ja. Muss ich echt sagen. Ja, wenn es das für meine Maschine gäbe, ich glaube, ich würde es nachrüsten. Das,
ja, na, natürlich, man sagt ja auch eben bei den Spiralmesserwellen, man hat ja auch immer einen ziehenden Schnitt in irgendeiner gewissen Form. Na, natürlich ist das bei Hartholz und dann natürlich noch extremst masert sowieso das Optimum.
Ja.
Allerdings, man kann eigentlich, so was ich auch so gesehen habe, man kann sie eigentlich bei jeder nachrüsten, man kann sich die auch anfertigen lassen. Preis technisch ist es dann natürlich eine andere Liga, ne?
Ja, ja.
Also wenn ich jetzt das sage, da bin ich sicher nicht unter 2.000 bis 3.000 Euro dabei.
Ich habe es irgendwann abgelegt, das Thema. Damals, wie du es ja vorhin auch schon erklärt hast, waren die hauptsächlich in den USA verbreitet. Das kommt jetzt, kommt jetzt erst langsam bei uns das Thema auf. Mittlerweile kann man ja, ich glaube sogar bei Felder oder so, schon Standardausstattung mit Spiralmesser bestellen, aber bei anderen Herstellern, das war ja lange Zeit nicht der Fall.
Ja.
Vielleicht hat das ja auch Auswirkungen auf die Preise. Also damals in den USA kaufen wäre, glaube ich, irgendwas gewesen um die 1800 Dollar plus halt dann noch Zoll, Versand und so weiter. Und
okay, ja, dann wären wir eigentlich eh schon wieder bei um die 2000 Euro herum. Ne?
Genau. Ja, naja, aber ist eine feine Sache, also wenn man es sich leisten kann und mag.
Also ich habe einmal so eine Hobel, also bei einem bekannten Tischler eben von mir, da habe ich mich einmal drüber trauen dürfen über eine Martin, ne? Und die war natürlich auch ganz neu und auch eben mit einer Spiralmesserwelle und es ist wirklich ein Wahnsinn. Auch dann generell zum Hobeln, also sie ist ja wirklich extremst leise.
Ja.
Und wenn natürlich die Messer scharf sind, klar, dann macht das wirklich ein wunderschönes Hobelbild. Ja. Ja. Allerdings für meine Anforderungen natürlich, also ich bin da eher so der Verfechter von diesen ganz normalen Messer, auch wenn das jetzt ein bisschen länger dann dauert im Einstellen, aber zumindest halt, man kann sie nachschärfen. Ne?
Ja.
Und wenn die natürlich scharf sind, machen die auch ein wunderschönes Hobelbild.
Ja.
Also.
Das Thema Messer ist ja auch interessant. Es gibt ja bei den normalen, also Streifenhobelmesserwellen, gibt es ja verschiedene Anzahl von Messern. Kann man da sagen, dass das jetzt besser ist generell, wenn man mehr Messer drin hat? Oder wie muss man das sehen? Wie ist da deine Meinung dazu?
Also ich würde mal sagen, also ich habe 4 Messer. Es gibt ja auch zwischen 2, 3 und 4 meistens. Ne?
Ja.
Ist meistens dann Unterschied dazu, dann immer eigentlich die Hobelwellendrehzahl ja auch noch zum Berücksichtigen.
Genau.
Weil die 2 Messerwellen drehen natürlich schneller als eine 4 Messerwelle. So wirklich vom Hobelbild her, ich meine, man sieht natürlich einen Unterschied bei einer 4 Messerwelle, irgendwie natürlich schon, aber ich glaube nicht, dass da wirklich so ein arger Unterschied ist.
Also ich könnte mir vorstellen, dass man bei einer 4-Messerwelle einfach einen schnelleren Vorschub haben kann. Also wenn man jetzt eben abrichtet, anders formuliert, wenn man jetzt mit einer 2-Messerwelle halb so schnell drüber fährt wie mit einer 4-Messerwelle, müsste es eigentlich theoretisch gleich ausschauen.
Theoretisch, ja, aber im Endeffekt, ja, okay, wer reizt das eigentlich aus? Ne? Also es geht ja keiner zur Hobel hin und ich schiebe das mit voller Kraft drüber. Ne?
Ja.
Also das... Ja.
Ist so, ja. Ich meine, der Vorteil ist, wenn man wirklich einmal einen Nagel drin hat im Brett, dann muss man nur 2 statt 4 Messer tauschen.
Natürlich. Aber da habe ich auch schon mal meine Erfahrungen damit gemacht. Ich habe mal vor einiger Zeit eine Hobelbank restauriert und habe die halt natürlich auseinandergenommen. Und früher, die waren ja wirklich nur zusammengeschraubt. Mhm. Und dann hat man die einzelnen Spanne eigentlich auseinandernehmen können. Und ich habe das dann halt irgendwie dann durch den Hobel halt geschoben und dann nicht wirklich aufpasst. War ein Nagel natürlich drinnen, aber nicht auf der Messerseite, sondern auf der Tischseite. Mhm. Ja, jetzt habe ich dort einen Riesenfahrer. Aber okay, sowas passiert halt natürlich auch, ja.
Passiert, ja.
Also auf Nägel, ja, Nägel sind natürlich sehr, sehr blöd für Hobel generell. Also da, glaube ich, würde ich mal sagen, da sind die Hobeln recht sehr allergisch dagegen.
Ja, das ist wohl wahr. Genau, naja, letztendlich geht es uns ja allen dann um ein schönes Hobelbild. Das heißt, das, was rauskommt, genau, soll möglichst glatt sein, möglichst so ausschauen, als hätte es jemand mit der Ziehklinge bearbeitet.
Genau.
Möglichst keine Wellen, keine Spuren. Was kann man dazu sagen? Welche Einflussfaktoren gibt es da? Wir haben ja schon eben gesprochen über die Anzahl der Messer. Trägt mit Sicherheit dazu bei, die Drehzahl von der Welle. Die Art der Messer, wir haben ja auch gesagt, die Spiralmesser, jetzt insbesondere bei Hartholz kriegt man da, oder bei schwierigen Maserungen kriegt man da eine sehr schöne Oberfläche hin.
Ja, normal sagt man natürlich auch bei der Abrichte, man stellt jetzt nicht gerade 2 mm ein oder was, auch wenn die meisten natürlich angeben sind, ich könnte mit 4 mm drüber fahren. Mhm. Beim Abrichten ist ja das natürlich schon eine viel, viel zu große Hausnummer. Also im Schnitt sagt man zwischen 1 und 1,5 mm wäre da wirklich schon das eigentliche Maximum, was man eigentlich wegnimmt. Ne? Ja. Dann ist natürlich auch das Hobelbild natürlich auch noch wesentlich schöner.
Ja.
Natürlich langsam drüber fahren ist auch verständlich irgendwie, dass natürlich auch die Messer mal Zeit haben, dass das abschneiden.
Ja.
Und wenn das richtig scharfe Messer hat, dann glänzt das.
Ja.
Also das ist natürlich... Natürlich, wenn jetzt die ein bisschen schon stumpf sind wegen längeren Gebrauch etc., dann glänzt das natürlich nicht mehr so, aber es macht trotzdem noch immer ein schönes Hobelbild.
Ja, genau. Scharfe Messer, auf jeden Fall wichtig. Genau. Natürlich auch die Hobelrichtung, also ist nicht egal, in welche Richtung man das Brett drüber schiebt. Ich sage mal so, bei einem Fichtenbrett sieht man es nicht so unbedingt, aber bei Kirschholz ist mir mal ganz extrem aufgefallen, oder auch bei Birkenholz. Also da sieht man es ganz extrem, wenn man das gegen die Maserung drüber schiebt, dann hat man ja wirklich raue Stellen, da glänzt nichts mehr. Also da.
Ja, vor allem, du hast doch immer Ausrisse drinnen.
Genau,
ne?
Ja.
Also in der Fläche hast du dann immer eben so kleine Einschläge, ne? Da reißt er das natürlich raus. Das kann aber auch passieren, natürlich auch in die gegensetzte Richtung, auch wenn ich es richtig durchführe. Natürlich, wenn das jetzt verwachsen ist oder sowas,
richtig,
ist natürlich auch immer die gleiche Geschichte.
Ja, meistens um Äste rum hat man auch immer so ein bisschen unsaubere Stellen, aber grundsätzlich sollte man es dann einmal probieren. Ich meine, man kann es ja fühlen, in welche Richtung man drüber fährt, aber manchmal lohnt sich einfach ein Richtungswechsel, wenn man sich nicht sicher ist.
Genau.
Ja.
Also viele fühlen das ja auch, ne, wie dann die Maserung geht. Ne.
Ja.
Also ich mache es meistens ganz anders. Ich führe das einfach mal drüber, dann sieht man eben, man hört ja das auch sofort, wie die Hobel abnimmt. Ne.
Mhm.
Und dann gegebenenfalls dreht man das natürlich um. Also ich könnte es auch angreifen und schauen, wie das rennt, aber irgendwie bin ich da in meiner anderen Methode eigentlich schon fast schneller. Ne?
Ja, es ist ja nicht immer ganz so einfach, je nachdem, was man für Holz hat.
Ja, auch wenn es natürlich verwachsen ist. Ne?
Ja, Hobelbild, da fällt ja auch meistens das Wort des Hobelschlags. Was versteht man darunter? Was kann man dagegen tun?
Der Hobelschlag, ja. Eigentlich in aller Munde eigentlich, so was ich da so immer wieder höre.
Mhm.
Das ist quasi die ersten 5 cm, wenn ich jetzt was abrichte, dass da ein bisschen mehr abgenommen ist. Also wie wenn ich jetzt da mit einem Handhobel oder was mal drüber fahre, nur über einer Ecke, dann fehlt dort halt mehr Material. Ne?
Genau, wie eine Stufe drin quasi.
Immer. Genau, eine Stufe, ja. Immer am Anfang und meistens auch am Ende.
Ja.
Die Ursachen ist meiner Meinung nach eigentlich eine nicht eingestellte Maschine. Also wenn die Maschine richtig eingestellt ist, gibt es das Problem nicht wirklich. Hm. Auch beim dicken Hobeln selber, da ist natürlich dann auch wieder die Gefahr, dass da die Einzugswalzen oder die Ausführwalzen nicht richtig eingestellt sind, dass die dann natürlich, oder die Einzugswalze, dass die quasi eher nicht eingestellt ist, ja, dass das Holz quasi ein bisschen zu viel drückt.
Ja.
Oder eben der Tisch dann nachgibt, das ist eher noch das möglichere Problem,
ja,
dass dann der quasi nachgibt und genau da, bevor er auf beide Walzen aufliegt, dann dort natürlich den Hobelschlag gibt.
Ne? Ja. Also ich habe das auch manchmal ein bisschen bei meiner Maschine, aber es hilft tatsächlich, wenn man, ich sag mal, das Brett, wenn es rauskommt aus der Maschine, einfach gegen den Höhentisch drückt, sodass es eben wirklich plan aufliegt. Ich habe auch schon gelesen, man kann es ein bisschen hochdrücken noch, also das habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gemacht, aber...
Nein, im Normalfall reicht es, wenn man es haltet, ja, also das halt... Das halt nicht nach unten
kippt. Genau, ne? Das Kippen eben vermeiden, dann kann man das eigentlich auch mit dem Hobelschlag ganz gut rausbekommen und muss dann nicht jedes Mal 10 cm abschneiden.
Vom
Gehobelten, ja. Ja, kann man sich schon ein bisschen helfen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie das bei diesen reinen dicken Hobelmaschinen ist, also bei den günstigeren. Ich weiß, die professionelleren, die haben zusätzlich noch Andruckwalzen. Da passiert das nicht. Die haben diese kombinierten Maschinen nicht. Ich weiß nicht, ob das bei diesen reinen, ich sag mal, Heimwerker-dicken Hobelmaschinen, also die man ja portabel einfach auf und zuklappen kann und dann geht es schon los, ob das da auch so ist, ob die dann auch nochmal zusätzliche Andruckbalken haben, das weiß ich gar nicht, habe ich mir noch gar nicht angeschaut.
So was ich eben so weiß, eben nicht, ne? Also oft zumindest nicht. Ne?
Ja, okay.
Oder segmentierte zum Teil. Also natürlich, da sind wir dann natürlich dann schon eher im Profibereich wieder.
Ja.
Also segmentierte Andruckwalze wäre in dem Fall für die ganzen Zuhörer, dass man sagt, ich habe alle paar Glieder, ist die aufgehangen und man kann quasi auf der rechten Seite ein bisschen was Dünneres durchschieben als auf der linken Seite.
Genau.
Also das gleicht alles halt ein bisschen natürlich aus. Ne?
Sollte man also, da kommen wir dann auch schon fast zum Thema Sicherheit, tunlichst nicht tun an einer normalen, in Anführungszeichen.
Natürlich nicht, ja.
Hobelmaschine, man neigt dann schon dazu, eben mal zwei Stücke parallel durchzulassen, das sollte man aber nicht tun.
Nee, also das ist eher dann so, dass man dann sagt, okay, da sparen wir uns eher dann die Zeit, nehme ich mal eine Minute mehr oder was ich dann im Endeffekt halt dann brauche und ich schiebe die ganzen Bretter nach und nach durch. Ne? Weil natürlich unsere Andruckswalzen, was wir in den normalen Hobelmaschinen haben, was wir eben eher dann so in der Werkstatt dann stehen haben, ist das meistens eine starre Einzugswalze und da geht das dann natürlich, die kann nur federn rauf, runter.
Genau.
Und natürlich, wenn ich jetzt da dort ein Brett natürlich habe, natürlich, es geht schneller, wenn ich zwei nebeneinander durchschieben könnte. Ist aber natürlich halt auch blöd. Ne?
Mhm.
Vielleicht dann dazu eben auch noch zum Sagen, weil ich glaube, das haben wir gar noch nicht gesagt, auch vom Einstellen eben von den Messern noch einmal. Ne?
Mhm.
Messer generell, wenn ich das einstelle, ist immer der Richtwert, dass ich sage, von der Hobelwelle immer 1,1 mm maximal nach oben.
Ja.
Also mehr von der Hobelwelle, also nicht das vom Tisch gerechnet oder was, also direkt von der Hobelwelle 1,1 Millimeter meistens raus, dort ist dann das, was dann eben noch funktioniert, weil sonst wäre dann natürlich die Spanndicke natürlich auch schon wieder zu dick und das wäre dann natürlich auch nicht gerade so gut. Ne?
Ja, geht vor allem auch auf die Maschine. Ist ja dann
natürlich, also Lager etc.
Genau. Insofern auch generell besser, man nimmt weniger ab und nicht so viel auf einmal. Nicht nur fürs Hobelbild gut, sondern auch für die Maschine gut.
Genau. Also natürlich, man hört es ja sowieso, wenn die Maschine komplett in den Keller geht mit der Drehzahl, na klar, dann habe ich natürlich zu viel abgenommen.
Ja.
Also ein-, zweimal wird es nichts machen, aber auf Dauer natürlich ist das. Und vor allem eben auch bei Lichtstrommaschinen ist da natürlich dann schon eher.
Ja, da sind wir eh schon beim Thema Sicherheit, Markus. Jetzt hast du es ja schon angesprochen, eben mit dem Messerüberstand aus der Hobelwelle. Natürlich sollten alle Schutzvorkehrungen da sein, also Abdeckungen der Messerwelle vor und hinter dem Anschlag, dass man also tunlichst keine offenen Stellen hat. Mhm. Sollte natürlich auch Wenk- oder Gliederabdeckungen da sein, sodass eben, wenn man hobelt, da auch nichts offen liegt. Oder es gibt ja auch diese Federbrücken, glaube ich, heißen die, die dann über das Werkstück drüber gehen, sodass man halt auf gar keinen Fall mit der Bobelwelle in Berührung kommen kann. Ja, das wäre es natürlich.
Ja, also wie du es eben du dann schon angesprochen hast, es gibt ja natürlich, also bei den älteren Maschinen sind es meistens eben noch die Gliederschutz, ja, was man dann so drüber klappen kann über die und dann natürlich einen Anschlag dementsprechend einstellt. Mhm. Oder eben bei den neueren Maschinen wäre dann halt die Brückenabdeckung. Mhm. Die, glaube ich, kennt eigentlich ja jeder. Das sind eigentlich ganz normale Aluplatten, genau, die man quasi eben dann da drüber schiebt, ne, dass man damit die Finger dann natürlich nicht reingreift. Ja. Ne. Genau. Bei den amerikanischen Kollegen gibt es das auch wieder ganz anders. Da gibt es natürlich wieder sowas, was wegschwenkt. Mhm. Das gibt es bei uns natürlich eher nicht. Das mag eigentlich so, was ich so erfahren habe, eigentlich auch wirklich die Berufsgenossenschaft eigentlich auch nicht wirklich.
Okay.
Aber okay, das ist wieder ein eigenes Thema. Ne?
Ja. Ja, aber meine Maschine hat es, wenn ich kurz unterbrechen darf. Ich finde es eigentlich ganz kommod, um ehrlich zu sein. Also es ist recht praktisch, finde ich. Und ich sehe jetzt auch kein Sicherheitsrisiko. Also bisher ist mir keins aufgefallen, weil das klappt wirklich immer schön dran ans Werkstück. Und also offen ist da nichts.
Ja, genau. Also das wäre eigentlich auch meine Meinung eben dann dazu gewesen, weil ich wüsste nicht, warum das eigentlich schlechter sein sollte als ein Brückenschutz. Ja. Mhm. Also vor allem, wenn es wieder zurückklappt, ja, warum nicht? Ne?
Ja. Ja, was brauchen wir noch? Wir brauchen auf jeden Fall eine Absaugvorrichtung, haben wir ja schon gesagt. Hobelmaschine erzeugt viele Späne, jetzt zwar nicht unbedingt Staub, das ist das Schöne dran, also sehr eher grob, was da rauskommt, aber es ist dafür viel.
Genau. Ja.
Da hat man ruckzuck die Werkstatt voll.
Natürlich auch vielleicht beim Thema Absaugung ja generell, also man sollte auch nicht, also oder möglichst nicht, mit Durchmesser natürlich nach unten gehen, was von der Hobelmaschine rauskommt. Ne? Also wenn ich jetzt sage, natürlich ich habe einen 100 mm Anschluss, dann sollte ich auch mit 100 mm Rohr absaugen. Ne? Mhm. Weil natürlich, wenn ich jetzt sage, ich gehe jetzt dann runter auf 50, dann staut sich es dort und natürlich, also ein Staubsauger tut ja da sowieso gar nichts mehr. Ne?
Ja. Also. Ja. Genau.
Da ist eine Absaugung natürlich wirklich
wichtig,
ein
ja.
Muss. Ne?
Ist ein Muss, ja. Nee, auch einfach das der Menge wegen. Also man hat ja wirklich ruckzuck die komplette Werkstatt voll damit und das fliegt ja auch rum, das Zeug. Also man ist ja nicht,
genau,
nicht so, dass man da so ein kleines Häufchen hat, sondern wenn man da mal ordentlich ein paar Laden abhobelt, da passiert was. Ja.
Ich kann da eigentlich auch mal so in eigener Sache natürlich, ich habe damals einmal auf YouTube eben auch ein Video mal gemacht über die Hobel,
ja,
was man eben machen darf, was man eben nicht machen darf und so weiter und so fort. Also das kann man vielleicht an dem Thema auch noch einmal erwähnen.
Ah ja, gut, guter Hinweis.
Da ist eben alles dann noch einmal, eigentlich was wir da heute an Sicherheit eben so sagen werden, nochmal zusammengefasst, so quasi.
Das ist ein guter Hinweis, ja.
Prima. Weil das wäre halt natürlich immer gut, ne, wenn man sich das auf, wenn man das auch wirklich anwendet. Ne? Mhm. Weil ich habe so oft jetzt schon gesehen, Leute gehen mit Handschuhe auf die Hobel oder mit Schiebestöcke oder sowas. Also dazu ist zum Sagen, Handschuhe auf einer drehenden Maschine haben ja sowieso mal generell nichts zum Suchen.
Mhm.
Weil da ist ja die Gefahr viel höher. Wenn ich jetzt in die Messerwelle reinkomme, natürlich die Messerwelle frisst alles, was da reinkommt.
Ja.
Genau. Also der Messerwelle ist das egal, ob da jetzt der Handschuh und der Finger drinnen ist oder nur der Handschuh.
Ja.
Also das ist echt ein Wahnsinn eben, was also zerhäckselt das alles, ne?
Ja.
So gesehen. Und natürlich Schiebestöcke auf der Hobel ist natürlich auch wieder die andere Geschichte.
Ja.
Dafür gibt es natürlich wieder andere Hilfsmittel, so wie eine Schiebelade. Ne?
Genau. Sollte man also auf jeden Fall verwenden, insbesondere wenn man halt eher kleinere Sachen auch hat und dünne Sachen, ja, wo es dann eben auch die Gefahr besteht, dass man das Ding vielleicht auf der Hobelmaschine doch zerbricht oder zersplittert. Und was passiert dann, wenn man da mit der blanken Hand drauf liegt, kann man sich vorstellen, muss man jetzt nicht weiter ausmalen.
Genau.
Sollte man also tunlichst nicht tun.
Also ein Kollege von mir, der ist früher mal, der hat in einer Firma gearbeitet, übers Fenster im Bauen. Mhm. Und dort ist der immer auf der Fräse gewesen. Mhm. Und irgendwann hat der halt einmal natürlich eine dünne Leiste abgehobelt. Mhm. Nicht wirklich aufpasst und der ist leider mit dem Finger halt in die Maschine reinkommen.
Mhm. Furchtbar.
Es ist zwar noch ein Glück gewesen, aber im Normalfall kann man eben rechnen, der Finger ist weg. Mhm. Und vor allem lässt sich auch nicht mehr annähen, weil der nicht abgeschnitten ist, sondern zerhäckselt. Ne?
Ja, ist klein, ja.
Das ist halt das, immer das Problem. Ne?
Ja.
Also auch wenn es sich jetzt natürlich grauslich anhört oder was, aber gesagt werden muss eben
so. Nee, also ist tatsächlich so, vor einer Hobelmaschine muss man Respekt haben. Das ist,
natürlich,
das,
Angst darf man niemals haben. Ja,
ja. Ja, genau. Gut, bei der vielleicht nochmal zur dicken Hobelmaschine, da gibt es ja auch ein paar Themen, die man beachten sollte. Also das eine haben wir ja schon besprochen, jetzt eben, wenn man keine segmentierten Balken hat, dass man eben nicht zwei Stücke parallel auf einmal reinschiebt, weil halt der Rückschlag dann nicht immer sichergestellt ist und es dann schon sein kann, dass einem dann was entgegenkommt.
Ja, natürlich. Also es gibt ja eben die Rückschlagsicherung bei denen, ne? Die ist meistens eben dann vor der Einzugswalze, das sind so kleine Haken, kann man sich, glaube ich, würde am ehesten treffen.
Ja.
Und die schieben sich quasi nach oben, wenn ich das Werkstück hin tue und haben so eine griffelte Oberfläche.
Ja.
Die krallen sich halt dann wieder fest, wenn das retour kommen wird. Das muss natürlich funktionieren.
Muss funktionieren, genau.
Ja.
Dann sollte man auch nicht zu kurze Werkstücke versuchen, mit der dicken Hobelmaschine zu bearbeiten.
Genau.
Also als Richtwert, ich sage mal, das Maß ist in der Regel wahrscheinlich nicht bekannt, aber man kann sich sehr vielleicht rausmessen, sollte das Werkstück mindestens so lang sein, wie die Einzugs- und die Auszugswalze auseinanderliegen.
Also ich mache da meistens, wenn ich das da noch einschieben darf, mache ich meistens so um die 5 cm vorne und hinten noch dazu.
Also genau.
Die zwei Walzen, den Abstand plus halt ein paar Zentimeter.
Genau. Kann man sich ja vorstellen, was passiert, wenn das Brett kürzer ist, dann liegt es ja quasi ungeführt sozusagen auf der Hobelwelle.
Genau.
Und dann kann halt alles Mögliche passieren. Dann kann es zerbersten, kann im schlimmsten Fall sogar die Maschine beschädigen, dass da sich irgendwas frisst und so weiter. Also das ist auf jeden Fall keine gute Idee, so kurze Werkstücke abzuhobeln.
Sollte man auf jeden Fall vermeiden, ja.
Gut, ein Thema vielleicht auch noch beim dicken Hobel, dass man halt dafür sorgen muss, dass genügend Platz hinten raus ist.
Ja.
Habe ich auch schon gehabt, also dass man halt, was weiß ich, 1,50 Meter Brett durch einen dicken Hobel lässt und hat aber hinten bloß 1,20 Meter frei.
Ja, das ist vielleicht.
Das sollte man sich auch vorher überlegen. Klingt trivial, aber mir ist tatsächlich schon passiert, dass ich
habe das auch schon mal das Problem gehabt, dass man dann wirklich, wenn man da 2 Meter durchschiebt oder was, natürlich,
Ja, genau. Naja gut, natürlich, Hobelmaschinen sind laut. Ich glaube, jeder, der schon mal daneben gestanden hat, der weiß es. Insofern natürlich Hörschutz und Schutzbrille generell.
Genau.
Das sollte man natürlich auch bei dieser Maschine immer tragen.
Das würde ich auch so unterschreiben, ja.
Gab es bei dir schon mal heikle Situationen, Markus, mit einer Hobelmaschine,
also, wo du gesagt hast? Heikle Situationen? Eigentlich nicht wirklich. Also zum Glück, Klopfen auf Holz, ist da eigentlich noch nichts passiert. Ja.
Ja.
Natürlich ja, hin und wieder mal leichte Rückschläge beim Abrichten, okay, wenn man es eben noch richtig haltet, passiert eigentlich eh nichts. Ne?
Ja.
Vielleicht dann dazu nochmal zum Zurückgreifen, man sagt ja immer, wenn ich ein langes Brett nehme, dass ich circa Handbreite hinter der Hobelwelle quasi greife auf dem Brett. Ne? Dass ich dann nicht gleich vorne damit die Finger, wenn ich einen Rückschlag habe, dass ich dann nicht gleich in die Messerwelle reingreife. Ne?
Ja.
Aber so ist eigentlich zum Glück noch nichts passiert.
Nichts passiert, das ist schön.
Ja. Also zumindest nicht auf der Maschine.
Ja, okay. Gut. Ja, bei mir auch nicht, Gott sei Dank. Also das einzige Mal hat es mich bisher toi, interessanterweise, aber das habe ich auch schon im letzten Podcast erzählt, an der Bandsäge erwischt. Dich auch habe ich neulich.
Ja, ich auch, ja.
ja, es ist... Wie sagt man, Wolfs im Schafspelz eine Bandsäge?
Ja, ja, das. Das wäre, glaube ich, ein eigenes Thema. Ja. Ich bin auch damals abgerutscht und haben wir natürlich mit diesen Ganzen in Finger geteilt.
Ja, genau. Aber vielleicht machen wir da ja nochmal einen eigenen Podcast zum Thema Bandsäge. Ist ja auch ein wichtiger.
Bandsäge ist auf jeden Fall sehr wichtig.
Wichtiger Kandidat in der Werkstatt. Nee, ja. Aber soweit ist mir auch nichts passiert. Ich hatte mal Probleme mit den Walzen, also in vom Brückenhobel, da waren so Gummiwalzen drin.
Ja.
Die nach der Zeit setzen die halt auch irgendwie irgendwelche Materialien oder Staub an und dann
natürlich
Harz und so weiter und dann transportieren die einfach nicht mehr sonderlich gut und dann bleibt das Brett halt letztendlich stehen. Muss man halt manuell ein bisschen nachhelfen, rausziehen, aber ja, ist jetzt nichts passiert dabei, aber sollte man natürlich auch richten, sowas, und kann man ja auch, indem man die dann einfach nur mal mit Alkohol abwischt oder gegebenenfalls ersetzt, wenn sie ganz ausgenudelt sind, auf gut Deutsch
ganz gesagt. Ganz genau, ja. Also das Problem habe halt ich bei meiner Maschine wieder nicht, weil die hat vorne und hinten Metallwalzen. Ne? Natürlich vorne eine grobe, hinten eine feine,
ja.
Aber da ist dann eher dann das Problem, dass sich dann natürlich das Harz absetzt,
ja.
Aber halt dann einmal mit dem Harzentferner drüber und die Geschichte ist auch erledigt. Ne?
Ja, genau. Ja, soweit zur Sicherheit. Vielleicht unterhalten wir uns nochmal über die Kosten. Das ist ja bestimmt auch für viele Zuhörer interessant, die sich mit dem Thema neu beschäftigen. Was muss man denn als Budget bereithalten, wenn man sich jetzt, sagen wir mal, eine vernünftige, in unserem Sinne für ambitionierte Heimwerker Hobelmaschine anschaffen möchte? Was würdest du sagen, Markus? Was muss man sich bereithalten?
Ja, ich würde mal sagen, für kombinierte Maschine, also Abricht- und Dickenhobelmaschine, würde ich mal so einplanen, so um die, sagen wir mal, so um die 1200 werden es circa anfangen, 1100 hin und wieder sogar schon, ja, nach oben hin keine Grenze, nicht wirklich, ne?
Ja.
Aber sagen wir mal so pauschal sicher um die 1500 Euro, da ist man sicher gut benannt.
Genau, dann wahrscheinlich aber eher eine 260er von der Breite her, denke ich mal.
Da glaube ich, wären wir bei dem Preis da sogar schon bei den 300er herum.
Ah ja, okay.
Also das sind dann also es gibt immer wieder so Baumarktlinien, ja, aber das ist dann eher natürlich zum Vernachlässigen, weil das Wichtige sind ja eben wieder die Tische, dass die auch wirklich plan und auch wirklich glatt sind, ne? Sagen wir mal so um die 1500 Euro sind wir sicher in einem guten Bereich.
Ja.
Wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte mal jetzt dann eben nur, ich habe eine kleine Werkstatt, ich brauche keine Abrichte, weil ich mache irgendwas Furniertes oder sonst irgendwas, okay, da bräuchte ich auch keine. Aber wenn ich jetzt sage, ich habe eben nur normale Bretter, die ich nur durch einen dicken Hobel durchschieben will, wären wir circa auch so, da werden es wahrscheinlich anfangen, so bei 300 Euro aufwärts. Ne?
Ja.
Aber da könnte man auch sagen, sicher so 400 bis 600 Euro ist man sicher gut bedient.
Ja, da fängt es an, sagen wir es mal so. Nach oben, natürlich nach oben offene Richterskala, aber... Ich habe ja meine eigentlich bisher alle auf dem Gebrauchtmarkt gekauft,
okay.
Die Hobelmaschinen.
Also was ist dir dann da am liebsten? Also eher gebrauchte Maschine oder jetzt was Neues? Oder?
Also bei einer Hobelmaschine, wie gesagt, nachdem mich das Thema mit der Spiralmesserwelle sehr reizt, glaube ich, würde ich tatsächlich zu einer neuen greifen jetzt wahrscheinlich. Generell kann ich aber sagen, dass man auch auf dem Gebrauchtmarkt gute Schnäppchen machen kann. Also wie gesagt, meine Rotlandmaschine, die mit der bin ich im Großen und Ganzen sehr zufrieden. Ist ja ein belgischer Hersteller und die ist super robust. Die ist wirklich auch vom Service her 1A. Also die haben mir super geholfen dabei, das Ganze umzubauen auf eine Tersa-Messerwelle. Die hatte auch erst ganz normale Messer drin. Und also das hat wunderbar funktioniert und sehr erwähnenswert, weil sie wirklich herzig waren.
Ja.
Und es ist ja auch nicht immer die Regel, dass man so einen guten Service dann auch hat. Und
natürlich, ja.
Und ich meine, wie gesagt, ich habe es ja gebraucht gekauft, ich glaube für 800 Euro damals. Und,
okay, das ist ja dann eigentlich wirklich schon im Bereich Schnäppchen. Genau. Ja.
Habe sie dann eben, wie gesagt, auseinandergenommen und einzeln mehr oder weniger in den Keller transportiert und dann eben festgestellt, dass das schon gar nicht so einfach ist, die Tische dann wieder wirklich in die Flucht zu bringen. Man erstmal vernünftiges, langes Haarlineal besorgt und diverse Messwerkzeuge noch dazu. Also das war schon ziemliche Fuchserei, bis das dann wieder gepasst hat, deswegen, ja.
Ja, na, es ist halt dann immer die Frage, ne? Also bei dir zum Beispiel, in deinem Fall ist es natürlich sehr gut, weil du weißt es natürlich, wie deine Maschine aufgebaut ist.
Ja,
ne?
Ja.
Also man könnte die auch dann wieder reparieren, ne? Okay, das ist halt dann immer die andere Seite der Münze, ne?
Ja, genau.
Also ich persönlich, ich finde immer altgrün und schwer,
ja.
Ja, ja. Das ist genau meins.
Ja, also. Nee, das sind meistens ganz tolle Maschinen, ja. Die hat dann aber gerade bei den Hobelmaschinen, also die alten grünen, schweren, die sind halt super schwer in der Regel. Ja. Das ist dann
also
halt,
wie ich damals meine Hobel mal gekauft habe, ne? Ja. Hätte ich von meinem Tischler, der hat sich in dem Fall jetzt dann eine neue Kombinierte eben gekauft, ne? Und der hat dann gesagt, na, erst wenn du willst, kannst du meine alte Abrichte haben, ne? Ja. Halt ohne dicken Hobel aber eben nur wirkliche Abrichte. Mhm. Ne? Die wäre natürlich ja so um die, glaube ich, 2,5 Tonnen gewesen oder sowas, ne? 4 Meter lang und 50er breit oder sowas, ne? Um 500 Euro oder sowas, ja. Aber natürlich, irgendwo ist dann auch dann da Grenze natürlich, weil das kriegst du in einer normalen Werkstatt eigentlich nicht mehr wirklich rein. Ne? Also insofern ich da jetzt nicht in der Halle bin. Ne?
Speziell bei den Hobelmaschinen sind die meistens sauschwer.
Ja, das ist ja genau das. Ne? Und natürlich ist da, wenn du das dann eben, wie du schon gesagt hast, in einer Kellerwerkstatt oder was bist, ja, dann hat man auf Deutsch gesagt den Schlauch. Ne?
Ja, genau.
Ja, na, ja. Oder was würdest du eigentlich als Zubehör ansetzen? Was braucht man dafür?
Ja, gut, also wie gesagt, wenn man jetzt in Anführungszeichen normale Streifenhobelmesser hat, braucht man halt irgendeine Möglichkeit, die einzustellen. Früher oder später wird der Tag kommen, dass man die mal wechselt und dann muss man sie auch wieder entsprechend eben nachnivellieren. Du hast ja eine Einstelllehre. Ich habe es, wie gesagt, mit einer anderen Methode gemacht. Ich glaube, meine war einfach zu billig. Die hat, glaube ich, 20 Euro oder was gekostet. Das war nichts Gescheites. Aber auf jeden Fall, wenn man so normale Messer hat, eine Einstelllehre. Absaugung haben wir ja auch schon angesprochen, sollte man auf jeden Fall haben. Persönliche Schutzausrüstung haben wir ja auch schon gesagt. Auf jeden Fall geht kein Weg dran vorbei. Ich habe jetzt meine auch auf Rädern stehen. Also ich habe eine Verfahreinrichtung mir noch dazu gekauft. Ist halt immer das Thema mit der kleinen Werkstatt. Da ist es ganz gut, wenn man die Maschine ein bisschen mobil hat, dass man halt dann doch, wenn man mal tatsächlich einmal ein längeres Brett hat, hat man ja vorhin das Thema, man muss schauen, dass es hinten wieder rauskommen kann, kann ich halt die Maschine ein bisschen anders hindrehen und dann ist es halt für dieses eine Brett, steht sie halt mal anders und dann drehe ich sie wieder an die ursprüngliche Position. Insofern sind so Räder gar nicht verkehrt.
Nee, also meine zum Beispiel hat auch schon von Werk aus so Rollen halt drauf, ohne Lenkung, ohne irgendwas, aber halt zumindest, man kann sie halt dann gerade verschieben oder halt auch ein bisschen herumrücken. Ne?
Ja.
Also sobald das eine Bremse hat, das Ding ist eigentlich alles in Ordnung, sobald man irgendwie dann quasi halt die Räder feststellen kann, weil wenn man es nicht feststellen kann, würde ich damit auch ehrlich gesagt nicht hobeln. Ne?
Richtig, ja.
Aber vielleicht, wenn man dann dazu noch mal ganz kurz zurückkommt, eben zum Hobelschlag, man kann sich ja auch, wenn man hinten jetzt was Längeres hat, so wie 2-3 Meter oder was, ne, kann man sich ja hinten auch einen Rollbock hinstellen. Ne? Dann hätte man das natürlich auch gleich erledigt.
Genau, ja. Was hast du noch so an Zubehör?
Ja, also die Schiebelade eben wieder zum Zurückkommen. Ne?
Ja.
Also da weiß ich auch zum Beispiel der Peter, was dem das letzte Mal im Podcast ja schon gehabt, dass der baut ja die auch recht gut, ne?
Ja.
Also vielleicht, dass man dann da mal vielleicht auf seinen Kanal einmal auch vorbeischaut. Der kann da sicher was machen. Eben Schiebeeinrichtungen in jeglicher Form. Eben Schiebelade für hinten zum Andrücken ist das quasi, dass man das nach vorne schiebt.
Ja.
Vielleicht ist dann dazu auch noch zum Sagen, eben hinten nur schieben und vorne andrücken, ne?
Ja.
Weil viele drücken ja auch hinten am Annahmetisch auf, was ja natürlich blöd ist, weil dann ist ja das auch wieder schief.
Ja, genau.
Ja, und ansonsten so eigentlich als Zubehör ja vernünftige Absaugen auf jeden Fall.
Ja, genau.
Thema Gleitmittel.
Genau, ja.
Da ist dann vielleicht ganz wichtig, eben viele nehmen das Silbergleiter oder irgend sowas, ne? Ich benutze das eigentlich eher weniger gern. Ich benutze da eher dann das Flüssige, weil irgendwie mit Silbergleit habe ich da nicht so gute Erfahrungen gemacht.
Okay.
Aber es ist im Endeffekt eigentlich wurscht. Das ist alles ein Gleitmittel, dass halt das wirklich normalerweise sagt man vor jedem Abrichten halt einmal kurz drüber wischen oder alle heiligen Zeiten halt einmal oder beim dicken Tisch auch einmal kurz vorm Abrichten halt einmal drüber wischen.
Ja.
Ja, die Schutzausrüstung haben wir eigentlich eh schon alles gesagt, ne?
Ja, genau.
Ja. Und natürlich wäre natürlich dann auch eine super Geschichte oder als Zubehör vielleicht in dem Sinn, wäre dann eine Langlochbohreinrichtung vielleicht auch noch erwähnenswert. Ne? Mhm. Also auch für die Zuhörer, ne, das wäre dann quasi wie eine liegende Bohrmaschine. Ne?
Genau.
So könnte man das irgendwie sagen.
Ja,
ne?
Ja. Ja, bei mir war eine dabei.
Cool.
Ja, war eine schöne Sache. Bei den 800 Euro auch sehr robust und sehr massiv. Und ja.
Da sind wir dann wieder an dem Thema Schnäppchen. Ne?
Genau. Ja, nee, ist eine schöne Geschichte. Also kann man ab und zu ganz gut brauchen. Tatsächlich, wenn man Langlöcher ja. bohren möchte oder auch, ich nehme es auch ab und zu wirklich einfach für Dübellöcher her, geht auch wunderbar.
Ja, gerade
wenn man längere Sachen hat, die man jetzt nicht mehr eben unter die Ständerbohrmaschine bringt, dann ist das da schön eingespannt und funktioniert sehr gut. Also
ja, also ich habe ja auch eine damals eigentlich dann dazu genommen.
Mhm.
Und also ich nehme die eigentlich auch, also das ist eigentlich so meine Variante oder andere Variante eben zu die Dominos. Ne?
Mhm, genau. Ja.
Also es ist, man kann damit auch richtige gute Verbindungen und auch stabile Verbindungen machen. Ne?
Auf jeden Fall.
Ja.
Ich denke, soweit haben wir das Zubehör ganz gut umrissen. Mir fällt jetzt nichts mehr ein, was man noch braucht. Klar, wenn man jetzt sagt, man möchte die Tische selber einstellen, dann braucht man ein langes Lineal, idealerweise natürlich ein sehr präzises, damit man einfach prüfen kann, dass die wirklich fluchten. Also die sollen natürlich in einer Linie stehen.
Genau.
Zumindest wenn man keine Spannabnahme eingestellt hat, also beide Tische auf demselben Niveau sind, dann sollten die nicht kippeln oder keine, ja, wie sagt man da, ja, eben fluchten, die beiden Tische.
Genau.
Gut. Ja. Aus dem Nähkästchen, Markus. Mit welchen Maschinen hast du schon gearbeitet und wie war deine Erfahrung damit?
Also ich habe eben, wie schon gesagt, ich habe einmal die Ehre gehabt, da bei meinem Tischler mal auf einer neuen Martin einmal zum mhm. Hobeln. Also das ist ja sowieso absolute Oberklasse, das Ding. Ne?
Mhm.
Also so circa schon alles automatisch, was da eben nur automatisch gehen kann. Ne?
Ja, ja.
Ja, Durchzug ohne Ende. Okay, was erwartet man sich von knapp 10 PS? Ne?
Mhm.
Also, okay. ja, sonst habe ich einmal irgendwann einmal so eine alte, eben so eine Scheppach, weiß ich jetzt gar nicht, HMS 860 gehabt. Ne? Also diese Plastikbomber von denen. Ne?
Mhm.
Das ist halt dann natürlich, ja, komplett was anderes. Ne?
Ja.
Und jetzt habe ich mir dann eben eine Holzmann HUB 305 Pro gekauft.
Ah ja.
Und das ist halt dann eigentlich, also auch von Thema Holzmann natürlich, man hört ja immer wieder schlechte Sachen von denen, oder sie sollen ja nicht so gut sein, aber da kann ich natürlich eigentlich überhaupt nicht mitreden, weil ich bin absolut zufrieden damit. Ne?
Okay.
Also da gibt es nichts.
Ja, das habe ich jetzt auch schon mal, wo habe ich es neulich gehört? Ich glaube, der Kollege vom Küstenholz heißt er.
Ja,
der hat die ja, glaube ich, auch.
Ja, der
auch
Robert,
Der Robert, genau, und war auch sehr zufrieden damit.
Ja. Ja, der war damals auch einer der ausschlaggebenden Gründe, warum ich mir dann eigentlich die Maschine gekauft habe.
Ah ja, okay.
Also, weil eben auch die Verarbeitung, also ich habe die damals gekriegt, ja, das Verarbeitung Tische wirklich glatt, komplett plan, die ist voreingestellt herkommen, also du hast nichts mehr einstellen müssen. Ne?
Ja, prima.
Ja, oder was hast du schon gearbeitet?
Ja, wie gesagt, die alte Scheppach, die habe ich ja eingangs schon erwähnt, diese, ich glaube, HM1 hieße.
Ja.
Ja, also die hat funktioniert, bis, wie gesagt, die Gummiwalzen, die waren manchmal ein bisschen problematisch und ja, sie hat leider auch relativ schnell dann das Rosten angefangen.
Ja, okay, man hört aber auch von der HM1 immer recht gute Sachen noch, also ich kenne auch noch einen Kollegen von dir in Deutschland, der hat die auch noch und ist eigentlich auch recht zufrieden gewesen. Ne?
Nee, also das war, weil es war alles irgendwie blechern, muss man jetzt mal ganz ehrlich sagen, also da war nichts Guss dran oder so, aber es hat trotzdem funktioniert. Also es hat war eigentlich recht zufrieden damit. Dann danach hatte ich mal so eine Elektra Beckum HC260, glaube ich. Ich hatte sogar zwei, erst eine mit Alutischen und dann habe ich mir noch eine mit Gusstischen nachgekauft. Also genau. Gab auch eine Langlochbohreinrichtung dafür, die, also ich will jetzt keinem zu nahe treten, aber die war nicht gut. Aber die Maschine an sich war okay. Ich hatte nur das Problem, eben wie gesagt, die hat diese vier Gewindespindeln für die Höheneinstellung. Bestellung und da hatte eben just das Problem, dass dann das irgendwann einfach nicht mehr gestimmt hat, sich verstellt hat und das war auch kaum noch hinzubekommen. Also ja, und dann jetzt eben diese Robland XS, glaube ich, heißt sie, XS 310. Und mit der bin ich wirklich bis auf zwei Kleinigkeiten, eben dass die Tische nach vorne aufgeklappt werden und dann halt ziemlich im Raum stehen, ist bei der neueren Variante aber auch nicht mehr der Fall. Da gehen sie auch nach hinten.
Ja, das ist bei meiner auch, dass die eben nach hinten dann aufklappen. Ne?
Und eben, wie gesagt, der Abrichtanschlag wurde mittlerweile auch verbessert und das hat seinen Grund. Also ich habe noch den alten. Ja. Insofern, aber im Großen und Ganzen eine tolle Maschine und ein super Service war dabei, muss ich sagen. Obwohl es eine Gebrauchtmaschine war, ja.
Ja, also Service, glaube ich, ist in denen, also wenn man da vielleicht mal so ganz kurz einhakt, dass ich glaube, Service ist natürlich da auch das A und O natürlich bei sowas. Das wäre natürlich schön, wenn man natürlich einen Hersteller auch hat, der da ein bisschen an Service eben bietet. Und eben, wie du gesagt hast, bei einer gebrauchten Maschine ist ja das eigentlich alles andere als selbstverständlich. Ne?
Ja. Ja, ich denke mal, das Nähkästchen können wir wieder schließen, oder?
Ja, dann machen wir das Nähkästchen wieder zu, ja.
Ich denke, wir haben keine großen Geheimnisse verraten. Wenn du jetzt eine neue Maschine kaufen würdest, auf was würdest du achten? Was wäre dir wichtig? Ich glaube, wir haben auch schon mal ein bisschen so angedeutet, also auf jeden Fall wahrscheinlich Gusstische haben wir ja gehört.
Also ich würde mal sagen, eben wirklich dann eben die Gusstische, also auf jeden Fall kein Aluguss, sondern wirklich ein Grauguss. Ne? Mhm. Dann würde ich eben sagen, Minimum 30er Breite, auf jeden Fall. Mhm. Ja, eben die Tische eben nach hinten zum Aufklappen, weil nach vorne, wie du gesagt hast, macht es eben nicht wirklich viel Sinn. Ne? In meinem Fall 380 Volt auf jeden Fall, sagen wir mal so um die 3 PS herum, wäre da eigentlich auch noch vertretbar. Mhm. 4 Messer, und natürlich die Walzen, in meinem Fall eher dann aus Metall, in irgendeiner Form auch immer. Ne? Mhm. Okay. Aber sonst eigentlich, solange sie das eigentlich erfüllt, ist eigentlich das Beste. Und ja, vielleicht eben auch der Anschlag, dass der halt massiv baut ist. Ne?
Mhm. Genau, ja. Trifft eigentlich auch so meine Wunschliste. Wie gesagt, ich hätte gerne 410er eigentlich von der Breite her, aber mit kurzen Tischen eben. Also wenn es ein Hersteller hört, da gibt es eine Marktlücke. Wenn auch keine große, aber es gibt eine. Ich bräuchte jetzt gar nicht so lange Tische, ehrlich gesagt, aber um die Breite geht es mir. Das wäre schön, eine 410er.
Ja, okay, na, sie tragt halt dann noch mehr in die Werkstatt wieder auf. Ne?
Ja, genau. Ja, vielleicht zum Thema Pflege. Braucht so eine Hobelmaschine besondere Pflege, Wartung? Was muss man da machen aus deiner Sicht?
Also im Normalfall Pflege, es kommt jetzt natürlich immer darauf an, habe ich ja alte Gebrauchte, habe ich ja neuere, na, die neueren sind eher wartungsärmer. Ne? Mhm. Die älteren, großen, schweren Maschinen haben meistens dann noch die Schmiernippeln, die sollte man ja des Öfteren abschmieren. Ne? Mhm. Also bei mir ist das meistens eben auch bei meiner alten Kreissäge habe ich das ja auch noch. Ne? Da, ich habe einmal im Jahr, bei mir ist der 1.1. jedes Jahr, ne, da habe ich meinen Abschmiertag.
Ist der Schmiertag.
Gut. Das ist irgendwie sogar schon zur Tradition geworden. Okay.
Ja, ist doch ein guter Start ins neue Jahr, oder?
Genau. Ne?
Alles schön geschmiert.
Genau. Ja, aber natürlich eben wie schon immer schon gesagt, scharfe Messer, ganz wichtig.
Ja.
Ja, natürlich, wenn man das so eben wie bei dir früher dann gehabt hat, dass man da gummierte Walzen vielleicht hat, die auch öfter säubern, ne?
Ja, genau.
Ich weiß nicht, was hast du da immer genommen, oder?
Ich habe es mit Alkohol gemacht, ganz normal. Okay. Alkohol also, oder Spiritus oder irgendwas. Okay. Das hat eigentlich immer geholfen. Also danach hatten sie wieder einigermaßen Grip und es hat auch wieder wunderbar funktioniert.
Okay, das ist dann eigentlich auch gut, ja. Ja, dann würde ich einmal sagen, die Gusstische oder generell die Tische, auch wenn es Alu ist, immer eben mit diesem Gleitmittel behandeln, dann rosten sie eben auch nicht, ne? Mhm. Weil das verdrängte das Wasser für gewöhnlich. Mhm. Ja, sauber halten die Maschine sowieso.
Ist klar.
Also wirklich auch abblasen mit der Pressluft oder wie auch immer. Mhm. Die Anschläge eben natürlich von Zeit zu Zeit einmal anschauen, ob die auch wirklich noch im 90-Grad-Winkel wären.
Genau.
Sollten schon, wenn man es einmal eingestellt hat, man schaut halt alle Boden mal nach.
Ja.
Ja, die Tische, klar, wie wir eben schon gesagt haben, die sollten ja auch fluchten miteinander.
Mhm.
Ja, und der Höhentisch sollte halt auch gerade parallel laufen. Ne?
genau. Das ist, kann man ja auch ganz schön nachmessen, wenn man ein Brett durchlässt und man misst einfach mal links und rechts und schaut, ob das Maß identisch ist. Wenn es an einer Stelle höher ist oder niedriger, dann stimmt da was nicht. Wobei es könnten ja da in dem Fall auch die Messer sein, dass die zufälligerweise alle in eine Richtung ein bisschen weiter rausstehen.
Dann das wäre halt dann natürlich ein ordentlicher Zufall, ja.
Dann wäre es ein Messerfehler sozusagen, müsste man da nochmal prüfen, ja, genau.
Aber im Normalfall eben, wenn man es da zum Einstellen eben dazukommt, wenn ich das mit einer Lehre mache, ja, wird auch da nicht wirklich viel passieren, ne? Ja. Also, weil vielleicht dann da noch eine kleine Werbung eben in eigener Sache. Ich habe da damals eben eine Einstelllehre gezeichnet. Mhm. Für alle, die natürlich einen 3D-Drucker daheim haben, die können sich das umsonst bei mir auf der Homepage eben runterladen. Mhm. Unter www.tortellino.at. Mhm. Und da kann man sich das dann natürlich runterladen, ausdrucken und dann damit seine Messer einstellen. Also sowas ist ja hin und wieder vielleicht. Also die meisten Hersteller geben es halt eh sowieso dazu, ne? Mhm. Aber eben habe ich jetzt gebraucht, da habe ich von irgendwem eine übernommen, vielleicht ist das einmal weggekommen. Ne? Mhm. Also dann man das so auch machen.
Ja, super, danke für den Hinweis, ist bestimmt für den einen oder anderen Zuhörer interessant. Prima. Ja, gut. Was machen wir denn, wenn wir keine Hobelmaschine kaufen können? Wenn wir keinen Platz haben oder kein Geld haben oder wir zu viel Angst haben, dass uns dann doch vielleicht einmal die Finger in die Welle kommen? Was gibt es denn für Alternativen?
Was würde man sagen als Alternativen? Könnte ich mich einmal anfreunden mit einem Handhobel? Mhm. Es gibt auch dann noch diese, was du eben du am Anfang schon angesprochen hast, eben die Vorrichtungen für die Oberfräse.
Genau.
Dass man das quasi abfräst, ne? Mhm. Zu einem Tischler vielleicht hingehen und sagen, du, vielleicht könnte ich mir da was abhobeln oder er hobelt da das ab. Das ist natürlich meistens kein Thema.
Genau.
Ja, oder halt mit Plattenmaterial arbeiten.
Plattenmaterial, ne? Genau.
Also.
Ja. Das sind auch aus meiner Sicht die Alternativen, die es gibt, die man hat. Ich glaube, es ist Zeit, dass wir zu dem Fazit kommen.
Ja.
Ist denn die Hobelmaschine in der Werkstatt, ist sie jetzt eine sinnvolle Grundausstattung oder ist sie Luxus? Kann man...
Ja.
Jein.
Ja, sagen wir mal jein. Es kommt natürlich immer darauf an, was ich machen möchte. Na, wenn ich jetzt sage, ich möchte Möbel aus Echtholz bauen, dann ist sie unerlässlich. Ne?
Da geht kein Weg drum rum, ja.
Wenn ich jetzt sage, okay, ich baue Küchenschränke aus irgendwelchen Spanplatten, Multiplexplatten, dann brauche ich sie natürlich nicht so. Ne?
Ja, genau.
Aber so. In meinem Fall halt, ich mache sehr viel mit Massivholz, da absoluter Muss.
Ja, es ist ja auch ein schöner, wie soll man sagen, eine schöne Möglichkeit, die sich eröffnet, dass man dann eben nicht nur auf die Baumarkt-Massivhölzer angewiesen ist, sondern auch wirklich mal zu einer Schreinerei oder zu einem Holzhändler oder einem Sägewerk gehen kann und sagen kann, pass auf, ich möchte einfach mal jetzt nicht der Fichte haben, sondern ich möchte jetzt einfach mal schönes Eschenholz haben und man kann sich das einfach selber zurechthobeln und zurechtsägen. Das eröffnet schon einfach andere Möglichkeiten auch.
Genau. Ja, oder auch einmal wirklich dann das Holz einmal sehen, angreifen, was ist das? Oder ich kann mir auch das Holz dann beim Holzhändler meistens auch selber aussuchen. Ne?
Ja.
Und vor allem, es ist meistens auch günstiger. Ne?
Ja, das noch dazu.
Also.
Markus, es war ein interessantes Gespräch mit dir, sehr interessant. Herzlichen Dank. Hat mir sehr gut gefallen.
Na, ich bedanke mich für die Einladung.
Ich hoffe, den Zuhörern hat es auch gut gefallen. Ich hoffe, wir haben das Thema Hobelmaschine interessant und vielseitig beleuchtet. Ich denke, wir haben uns Mühe gegeben, viele verschiedene Aspekte anzuschauen. Wir bedanken uns auf jeden Fall, dass ihr mit dabei wart. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich sage nochmal herzlichen Dank, Markus, dass du mit dabei warst. War mir eine Ehre.
Ich sage auch nochmal Dankeschön für die Einladung. Es hat mir Spaß gemacht. Ja, Dankeschön.
Und ja, herzlichen Dank, liebe Zuhörer. Schön, dass ihr mit dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Macht's es gut. Servus, euer Markus und...
Der Markus.
Noch ein Markus. Jetzt haben wir zwei davon. Danke dir. Servus.
Ich bedanke mich. Dankeschön. Ciao.
Ciao.